Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Nun ist sie also eröffnet, die erste Elektroautofabrik in Deutschland, die bisher größte in Europa, im brandenburgischen Ort Grünheide östlich von Berlin. Bis zu 500.000 Teslas sollen hier künftig jedes Jahr produziert werden. Die ersten rollten auch schon vom Band und direkt weiter auf die Straße. RBB-Reporter Michel Nowak über den Eröffnungstag, zu dem auch Firmenchef Elon Musk angereist war.
Zwischen glänzenden Montagesystemen übergibt Musk, elegant in Anzug und Krawatte gekleidet, die ersten Autos persönlich. 30 Familien hat er dazu aufs Werksgelände eingeladen, inklusive Führung und anschließender Feier. Zu solch einer Industrieansiedlung, noch dazu im Bereich der Energiewende, rückt auch Politprominenz an. Olaf Scholz ist in den Tesla-Hallen dabei. Der Kanzler spricht davon, dass eine Art Scheinwerfer auf die östlichen Bundesländer gerichtet worden sei.
Jetzt entsteht an dieser Stelle im Osten Deutschlands, in Brandenburg, eine Fabrik mit einem international tätigen Unternehmen im Rücken, das Elektrofahrzeuge ausschließlich produziert. Ein gutes Zeichen dafür, dass die deutsche Einheit in dieser Weise richtig funktioniert.
Wirtschaftsminister Robert Habeck ist vom Engagement Teslas sogar förmlich begeistert.
Es ist eine Rieseninvestition einer Zukunftstechnologie, die jetzt nach Deutschland gekommen ist. Tesla hat es im Grunde ohne öffentliche Förderung gebaut und auf den Weg gebracht. Trotzdem damit natürlich ein starkes Statement, ein starkes Bekenntnis zum Standort Deutschland gegeben.
Während Kanzler Scholz ankündigt, dass die Bundesregierung noch in diesem Jahr alle gesetzlichen Voraussetzungen für eine schnelle Energiewende schaffen will, protestieren vor dem Gelände einige Umweltschützer. Mit einem Sitzstreik wird eine der Werkszufahrten blockiert. Auf der angrenzenden Autobahn seilen sich Aktivisten ab. Kritikern geht es vor allem um den enormen Wasserverbrauch des US-Konzerns in einer Region mit sinkenden Grundwasserständen. Thomas Löb etwa, Brandenburger Landesvorsitzender der ÖDP, äußert sich fast genugtuend, dass das Werk nun eröffnet ist.
Wir können jetzt endlich dagegen klagen, kann vom Europäischen Gerichtshof eben ziehen. Mittlerweile ist klar, dass das hier alles nur eine Farce ist und auch die Umweltverbände werden da weiterhin dagegen klagen und vielleicht kriegen wir das Ding hier noch zum Fall.
Hinter den Werkstoren ist Tesla-Chef Elon Musk in andere Gemütslage. Knapp 6 Milliarden Euro hat sein Unternehmen bisher in Grünheide investiert, nun der ersehnte Produktionsstart.
Dankeschön für alles, Brandenburg, Grünheide und Deutschland.
Das Grünheider Werk soll nun wachsen. Rund 3000 Menschen arbeiten aktuell hier. Bald sollen es 5000, irgendwann vielleicht sogar 12.000 sein.
Große Freude, aber auch Bedenken. Das Tesla-Werk in Brandenburg ist eröffnet. Michel Nowak war das aus Grünheide. Das Letzte, was Geflüchtete wollen, wenn sie erstmal in Sicherheit sind, ist, sich mit den Abgründen der deutschen Bürokratie auseinanderzusetzen. Berlin will es deshalb Ukrainerinnen und Ukrainern leichter machen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Dafür sollen unter anderem die Vorschriften für den Nachweis einer Wohnung in Berlin gelockert werden. Unser landespolitischer Beobachter Sebastian Schöbel hat die Details.
Neben den vielen ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die in landeseigenen Unterkünften Platz gefunden haben, sind etliche bei hier lebenden Familienangehörigen oder Freunden untergekommen. Dazu kommen Flüchtlinge, die privat vermittelte Wohnungen oder Schlafplätze über Freiwilligenportale gefunden haben. Wie viele Menschen das sind, sei bisher unklar, heißt es aus der Verwaltung auf RBB-Nachfrage. Die Erfahrung habe gezeigt, so Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, dass 2/3 der Flüchtlinge aus der Ukraine zunächst privat unterkommen. Einige von ihnen wurden jetzt überrascht. Sie hatten bereits Termine zur Registrierung beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gemacht. Doch die wurden jetzt storniert. Der Grund: Die Registrierung solle jetzt beim Landesamt für Einwanderung erfolgen, das dafür extra ein Online-Verfahren aufgesetzt hat. Dafür werden ein Pass, ein Mietvertrag oder, was vor allem bei privaten Kurzzeitunterkünften üblich ist, eine Bescheinigung des Wohnungsgebers benötigt. Diese Bescheinigung sieht allerdings standardmäßig eine Wohndauer von bis zu 2 Jahren vor. Das aber übersteige die Möglichkeiten vieler Privatleute, so Giffey.
Also ich finde, wir müssen bei allem realistisch bleiben und keiner kann hier für 2 Jahre irgendwie einen Scheck ausstellen. So wie jetzt die Situation ist, wird das nicht bleiben können. Und zu dieser Frage wird es in den kommenden Tagen hoffentlich eine gute Klärung geben und dann werden wir da auch sofort informieren drüber.
Geplant ist laut RBB-Informationen, die Unterbringungsdauer auf 6 Monate zu verkürzen. Damit würden sie allerdings automatisch Teil des Verteilungsmechanismus nach Königsteiner Schlüssel und müssten gegebenenfalls in ein anderes Bundesland weiterreisen. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Besondere Härtefälle, hochschwangere Frauen oder religiöse Minderheiten zum Beispiel, können von der Verteilung ausgenommen werden. Um Leistungen des Staates zu erhalten oder arbeiten zu können, ist eine Registrierung notwendig. Deswegen werde die Zahl der Anträge in den kommenden Wochen steigen, so Giffey.
Sebastian Schöbel aus der Redaktion für die Landespolitik. Geflüchtete Kinder aus der Ukraine brauchen schnell wieder ein Stück Normalität. In Tröbitz im Elbe-Elster-Kreis wollte die kleine evangelische Grundschule nicht länger warten, bis die Politik alle Eckpunkte geklärt hat. Sie hat einfach losgelegt und 13 ukrainische Kinder aufgenommen. Wie das funktioniert, hat sich RBB-Reporterin Aline Lepsch angesehen.
Das nächste Tier ist Hase. Hase.
Gar nicht so leicht, das Richtige zu erkennen, wenn man die Sprache gerade erst lernt. 13 Kinder gehen in der evangelischen Grundschule in Tröbitz in eine Flüchtlingsklasse. Ganz unbürokratisch ging es hier einfach los, während im Rest Brandenburgs erstmal von medizinischen Pflichtuntersuchungen und Regelungen die Rede ist.
Natürlich bestehen auch für uns diese gesetzlichen Vorgaben und wir sind ganz arg darum bemüht, diese auch einzuhalten und so schnell es eben geht nachzufordern. Im Moment sind aber diese Möglichkeiten und Wege noch nicht offen und für uns steht im Vordergrund erstmal, dass wir den Kindern, die am wenigsten für diese Situation können, helfen wollen.
Sagt Schulleiterin Caroline Krusch. Deshalb wird hier seit Anfang März geschnippelt, gemalt, buchstabiert und gezählt. Wir haben hier Kinder in unterschiedlichem Alter, von 6 bis 10, und wir versuchen irgendwie in der Mitte für alle was zu machen. Erzählt Natalia Jacina. Sie selbst ist vor einer Woche erst nach Deutschland gekommen. In ihrer Heimat war sie früher Lehrerin. Die Kinder lernen schnell, sagt sie. Gerade Tiere verstehen sie gut. Die klingen nämlich auf Deutsch fast so wie auf Englisch. Und Englisch hatten fast alle Kinder schon in der Ukraine. Das hilft auch Lena Socher. Sie verständigt sich in der Klasse.
Mit Händen und Füßen und manchmal auch, dass ich Natalia übersetze auf Englisch und sie dann halt auf Ukrainisch.
Lena studiert Grundschullehramt und hat gerade Semesterferien. Und sie kommt selbst aus Tröbitz. Ein Glücksgriff, dass sie jetzt also helfen kann. Lena und Natalia bekommen jetzt sogar noch Unterstützung. Eine weitere ukrainische Lehrerin ist dazu gekommen.
Und die haben schon einen ganz festen Plan im Kopf, wie sie das jetzt aufteilen und dann auch diesen ukrainischen Lehrstoff, der ja gefordert ist, auch an die Schüler wieder mit ranbringen.
Sagt Schulleiterin Caroline Krusch.
Da haben wir den glücklichen Umstand, dass die ukrainische Regierung alles online gestellt hat. Und man sowohl an die Lehrbücher als auch an die Lehrpläne rankommt. Das kann alles ausgedrückt werden, es kann vor Ort hier zur Verfügung gestellt werden, in die Hand gedrückt werden und die können ganz normal in ihrem Stoff weiterarbeiten.
Es geht also auch sehr unbürokratisch. Finanziert wird das momentan übrigens alles über den Schulträger und Spenden. Wie es weitergehen soll, wissen Sie in Tröbitz noch nicht, aber Sie schauen einfach mal.
Aline Lepsch war das aus der evangelischen Grundschule in Tröbitz. Die Ukraine-Krise, die Corona-Krise, der Berliner Senat arbeitet so sehr im Krisenmodus, dass man fast vergessen könnte, dass es da noch andere Aufgaben gibt, den angespannten Wohnungsmarkt zum Beispiel. Bis 2030 hat die rot-grün-rote Koalition 200.000 neue Wohnungen versprochen, aber ist das überhaupt zu schaffen? Der Senat hat jetzt eine Bestandsaufnahme gemacht. Was dabei herausgekommen ist, weiß RBB-Reporter Thorsten Gabriel.
Die 200 größten Wohnungsbauvorhaben Berlins hat man sich in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen genau angeschaut. Die Analyse fällt Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel zufolge ernüchternd aus. Etwa bei der Hälfte dieser Projekte gebe es Nachsteuerungsbedarf, sprich Probleme.
Wir haben gegebenenfalls Probleme mit fehlendem Personal in Baugenehmigungsbehörden. Wir haben beispielsweise Probleme mit der öffentlichen Anbindung dieser Vorhaben. Also die Frage, wie werden sie jetzt erschlossen, öffentlich und individuell.
Eine frisch eingesetzte Senatskommission, bestehend aus 6 Senatsmitgliedern inklusive der regierenden Bürgermeisterin, soll nun helfen, die Hindernisse schnell aus dem Weg zu räumen. Schneller soll es beim Bauen künftig auch dank einer modernisierten Bauordnung gehen. So soll der Dachgeschossausbau rechtlich vereinfacht werden und auch die Genehmigung von sogenannten Typenwohnungsbauten ist vorgesehen, also eine einzige Genehmigung für alle Wohnhäuser des gleichen Typs. Während Geisel betont, die Novelle der Bauordnung sei eine ausgewogene Mischung aus Wohnungsbaubeschleunigung und Klimaschutzauflagen, kritisiert die oppositionelle CDU, dass Auflagen für Klimaschutz und Barrierefreiheit auf Kosten der Mieter gingen. Darüber wird in den kommenden Monaten noch im Abgeordnetenhaus diskutiert werden. Unabhängig davon gibt es aber auch Bauhindernisse, die schwieriger zu stemmen sind, vor allem wenn günstig gebaut werden soll. An der Stelle, an der sich Wohnungsbau und Ukraine-Krise überschneiden.
Etwa 30% des verwendeten Stahls auf den Baustellen Berlins stammt aus der Ukraine und fällt jetzt weg. Etwa 70% des verwendeten Bauholzes stammt aus Russland und fällt jetzt weg. Wir haben also durchaus Verteuerungen im Bauen.
Aber für Geisel wichtig, das große Holzbau-Prestigeprojekt, das Schumacher-Quartier am ehemaligen Flughafen Tegel, sei davon nicht betroffen. Dort gäbe es eine Berlin-interne Lösung. Für die 5000 geplanten Wohnungen habe man sich Holz aus den Berliner Forsten vertraglich gesichert.
Informationen von Thorsten Gabriel. Bundesweit stocken die Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal an den Flughäfen, die Folge Warnstreiks in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Köln-Bonn. Und auch am BER wurden 2/3 der Flüge wegen des Warnstreiks gestrichen. In Schönefeld war RBB-Reporterin Marie Günther.
Viele Reisende wurden vorab von den Fluggesellschaften über den Streik informiert und sind gar nicht erst gekommen. Und diejenigen, die doch vor der rot leuchtenden Anzeigetafel stehen und die gecancelten Flüge sehen, nehmen es meist gelassen, so wie Olaf.
Ich wollte nach Antalya. Heute früh, als ich losgefahren bin, stand noch drin, alles klar, der Flug geht. Und jetzt komme ich gerade an und ja, sehe hier, Flug gestrichen, fertig, Pech.
Vor dem Flughafen auf dem Willy-Brandt-Platz versammelt sich seit 4 Uhr früh das Sicherheitspersonal und die Gewerkschaft Verdi. Sie tragen neongelbe und leuchtend rote Warnwesten und stehen in der Sonne. Insgesamt streiken ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In erster Linie fordern sie mindestens 1 Euro mehr Lohn pro Stunde und eine Angleichung der Löhne zwischen Ost- und Westdeutschland. Die Sicherheitsleute wollen auch über die Arbeitsbedingungen verhandeln, sagt Fluggastkontrolleur Gerhard Jansch. Er beklagt zum Beispiel die Pausenzeiten.
Bei großem Betrieb hier am Flughafen kann das sogar sein, dass man 4 bis 6 Stunden steht, ohne rauszukommen. Es gibt keinen Bereitschaftsraum, den wir haben, wo irgendwo Tageslicht reinkommt. Das sind recht klein, maximal für 10 Personen. Und wir sind ein paar hundert Kollegen, also das wird schon immer sehr eng. Wir stehen irgendwo rum, wenn wir mal diese Bereitschaft bekommen, oder sitzen auf irgendeiner Stange. Und dann gibt es große Probleme bei der Lohnabrechnung. Und deswegen sagen wir, hier ist irgendwann mal Feierabend. Und wir wollen auch darauf hinweisen, dass hier die Arbeitsbedingungen eben verbessert werden müssten.
Sagt ein Fluggastkontrolleur im Beitrag von RBB-Reporterin Marie Günther über den Warnstreik am BER und die Arbeitsbedingungen dort. Und der Streik wird noch einen Tag fortgesetzt, zugleich gehen aber auch die Verhandlungen weiter. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio. Wir lieben das. Warum?